2. Korinther 6, 14. Die Fragen, die den ersten Satz untermauern wollen. Seid nicht eingespannt mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzwidrigkeit gemeinsam? Die Frage erhebt sich hier, was meint Paulus mit Gerechtigkeit? An welche Gerechtigkeit denkt er hier? Warum stellt er diese Frage? Was haben Gerechtigkeit und Gesetzwidrigkeit gemeinsam? Was geht durch den Kopf des Schreibers? Ja. Ich meine, er denkt hier an die Gerechtigkeit im Evangelium. Er kann nicht an die Gerechtigkeit des Gesetzes denken, denn von dieser löst er sich. Die genügt nicht. Also muss es die Gerechtigkeit im Evangelium sein. Die Gerechtigkeit Gottes in Christus, die uns zuteil wird durch den Glauben an Jesus Christus. Die Gerechtigkeit des Evangeliums, die Richtigkeit. Das Evangelium, oder anders gesagt, Gerechtigkeit deckt sehr vieles ab, das mit dem Wesen Gottes zu tun hat, mit der Botschaft Gottes zu tun hat. Und das Evangelium als solches, nach dem Römerbrief, ist eigentlich die Botschaft von der Gerechtigkeit Gottes, die durch das Kreuz erworben worden ist, zu Wege gebracht worden ist und uns durch den Heiligen Geist zuteil wird. Durch die Wiedergeburt kommen wir in eine richtige Beziehung zu Gott, in eine gerechte Beziehung zu Gott. Wir werden gerecht gemacht. Es wird die Gerechtigkeit in uns als Lebenssinn in uns hineingepflanzt. Wir denken jetzt anders. Wir haben einen Gerechtigkeitssinn, einen erneuerten. Und wenn das der Fall ist, wie reimt sich das mit was? Ungerechtigkeit? Wie stellt Paulus die Frage? Jetzt wird es interessant. Die Antwort ist im Text. Wie? Gesetzwidrigkeit. Wie steht es in anderen Übersetzungen?
Gesetzlosigkeit.
Ja, Gesetzwidrigkeit ist Gesetzlosigkeit. Das heißt, man löst sich von dem, was das Gesetz fordert. In diesem Sinne Gesetzlosigkeit. Man handelt gesetzwidrig. Wieso gebraucht Paulus dieses Wort? Wenn er eben von Gerechtigkeit gesprochen hat, die aber nicht vom Gesetz kommen kann. Oder denkt er doch von der Gerechtigkeit aus dem Gesetz? Das ist eine interessante Frage. Wir stoßen hier auf etwas sehr Wesentliches im Neuen Testament. Wie verhalten wir uns dem alttestamentlichen Gesetz gegenüber? Das Leben eines Nichtchristen ist ein Leben, das gesetzwidrig ist. Es wird gemessen an Gesetz Gottes. Dazu sind die 10 Gebote da. Das macht Paulus klar im Römerbrief. Die ersten Kapitel zeigen, wie Gott über den Menschen denkt. Und das fasst er in Kapitel 3 zusammen. Und das könnte mit einem Wort zusammengefasst werden, Gesetzwidrigkeit. Sie handeln dem Gesetz zuwider, dem Gesetz Gottes. Das Gesetz ist also da, um alle Menschen, Vers 19, Kapitel 3, Vers 19, um alle Menschen auf der Welt, nicht nur Israeliten, sondern alle Menschen auf der Welt verstummen zu machen, zum Schweigen zu bringen, sie schuldig zu sprechen, damit aller Welt Mund verstopft werde und alle Welt schuldig sei vor Gott. Dazu ist das Gesetz da. Es ist Licht Gottes. Das heißt, wenn wir das Entgegengesetzte von der Gerechtigkeit, die im Evangelium uns zuteil wird, wenn wir das Entgegengesetzte ausdrücken wollen, dann müssen wir es schon mit einem Terminus, das mit dem Gesetz zu tun hat, zu machen. Denn durch das Gesetz kommt man zum Evangelium. Das Gesetz sagt uns, wo wir schuldig geworden sind vor Gott und dass wir Gottes Gerechtigkeit brauchen. Aber um gerecht zu werden, bleiben wir nicht bei dem Gesetz, sondern wir kommen zum Evangelium. Auch ein Christ wird am Gesetz gemessen. Das macht uns Paulus immer wieder deutlich. Wenn wir nicht evangeliumskonform leben, wenn wir uns nicht durch den Glauben, die Liebe, das Wort Gottes treiben lassen und wir bestehen darauf, unseren eigenen Weg zu gehen, und wir sagen, wir dürfen Freiheit haben und so weiter, dann natürlich kommt das Gesetz, um uns wieder zu Jesus zu treiben. Dann ist es schon am Platz, wenn in der Gemeinde Jesu hingewiesen wird auf das Alte Testament. Und das gerade wollen diese Leute nicht. Die sagen, was wollen wir mit dem Alten Testament? Wir haben doch das Evangelium. Wer nicht nach dem Evangelium lebt, muss nach dem Alten Testament zurück. Zum Alten Testament zurück. Und von dort her wieder zum Neuen Testament getrieben werden. Das Alte Testament mit seinen Geboten zeigt uns, was wir am Evangelium haben, wozu wir es haben und so weiter. Und Paulus stellt diese zwei gegenüber. Verstoß gegen das alttestamentliche Wort Gottes und die neutestamentliche Botschaft der Gerechtigkeit. Was haben diese zwei miteinander? Was hat Gesetzlosigkeit gemeinsam mit Gerechtigkeit? Nichts und wieder nichts. Das Gesetz ist evangeliumskonform. Was das Gesetz forderte, Römer Kapitel 8, wird im Evangelium zu Wege gebracht. Es lohnt sich vielleicht, das sich anzuschauen. Römer Kapitel 8. Vers 1. Paulus hat in Kapitel 7 vom Gesetz gesprochen, das seine Sündhaftigkeit offenbarte. Aber er ist zum Kreuz geflohen. Vers 24. Ich, elender Mensch, wer wird mich retten oder befreien aus dem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Da ist die Lösung. Vers 8, Kapitel 8, Vers 1. Es ist dann, in dem Fall, nun, als Resultat, gar keine Verurteilung. Das Gesetz steht im Hintergrund. Das Gesetz bleibt bestehen. Es zeigt uns, wer wir sind. Aber vor diesem Gesetz stehen wir als Unschuldige. Es ist gar keine Verurteilung da. Für wen? Für die, die in Christus Jesus sind. Kapitel 10. 10, Vers. Kapitel 10, Vers 3. Denn als solche, die die Gerechtigkeit Gottes nicht kannten und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachteten, unterordneten sie sich nicht der Gerechtigkeit Gottes, die im Evangelium dargeboten wird, denn Christus, der sie bringt, ist Ziel und Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. In Christus Jesus ist Gerechtigkeit. Er ist die Ablösung des Gesetzes, weil er die Gerechtigkeit bringt, die das Gesetz nicht liefern konnte. Das Gesetz war nicht dazu da, um Gerechtigkeit zu bringen, sondern um als Gerechtigkeitsmaßstab zu dienen. Es war nur ein Maßstab, es zeigte, wo wir stehen, wo wir standen. Aber es bringt nicht das, was es fordert. Es fordert nur, es bringt nicht. Das tut das Evangelium. Es ist nun gar keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind, in seiner Gerechtigkeit, die nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz, jetzt haben wir ein neues Gesetz, und es ist das Gesetz des Geistes. Und dieses Gesetz ist ein Gesetz des Lebens, denn der Geist ist ein Geist des Lebens. In Christus Jesus. Das ist das Leben in Christus Jesus. An dieser Stelle ist es wichtig, genau zu übersetzen, sonst kriegen wir nicht mit, was Paulus sagen will. Und ich bestehe darauf, ich wollte nicht eine große Übersetzung liefern. Ich habe begonnen, einfach für meine Predigten den Text neu auszuschreiben. Aber mit der Zeit merkte ich, es gibt keine Übersetzung, mit der ich zufrieden sein kann. Aber das ist nicht eine Entdeckung, die ich etwa als Sonderperson gemacht habe. Das ist allgemein bekannt, dass wir im deutschen Raum keine genügende Übersetzung haben. Luther hat frei übersetzt. Luthers Übersetzung war nie genau. Er hat eine eigene Übersetzungstheorie, die heute noch geteilt wird von vielen. Aber er hat zwar einigermaßen dem Text entlang, dem griechischen Text entlang übersetzt, und das ist die Methode, die auch richtig ist, nur hätte er etwas genauer sein können. Es gibt da den berühmten Streit mit den Katholiken in Bezug auf Römer Kapitel 3, ein Vers dort, allein durch den Glauben. Luther hat Unrecht, die Katholiken hatten Recht, das Wort steht nicht im Grundtext. Es war auch nicht nötig hinzuzufügen. Wir wissen, was Luther meinte. Er wollte das zum Ausdruck bringen, was im Evangelium steht. Aber es war zu weit gegangen, das Wort hineinzufügen. Es muss nicht da stehen, allein durch den Glauben. Einfach durch den Glauben. Fertig. Und es gibt viele solche Stellen. Auch die Elberfeld-Übersetzung, die als eigentlich die genaueste gilt. Aber es sind zwei Dinge, die dort zu beanstanden sind. Erstens, sie war bereits David, der dahinter steht, wich, der hat sich an Tregelles angelehnt, der stark wohl mit den Brüdern verbunden war. Aber er war ein selbstständiger Denker, das ist gut. Aber er war eigentlich in jener Zeit schon etwas irregeführt durch die neuen Manuskripte. In jener Zeit war man sehr angetan, das war im 19. Jahrhundert, von den neuen Entdeckungen, von Tischendorf und so weiter. Und jetzt meinte man, den besseren Text gefunden zu haben. Eine neue Generation von Bibelwissenschaftlern teilt diese Auffassung nicht mehr. Es gibt einen Pendelschwung. Und deshalb sind einige von uns überzeugt, dass der sogenannte Textus Receptus, das ist Latein, bedeutet eigentlich der überkommene oder der überlieferte, allgemein überlieferte Text, den man in der Reformationszeit schon kannte, dass dieser Text immer noch der getreuere war. Das ist der Fehler beider Elberfeld-Übersetzungen, dass sie sich nicht genau an diesen Text halten. Die revidierte schon noch weniger als die alte Übersetzung. Die alte war verhältnismäßig nah, aber es hatte Lücken. Und deshalb brauchte es eine neue Übersetzung, um diese Lücke zu füllen. Und dann war die Übersetzung auch ziemlich, in einem gewissen Sinne, unvollkommen. Es waren nur einige, die daran arbeiteten. Und es sind manche Stellen, die man verbessern könnte. In der Offenbarung habe ich die sehr stark die Ahrefelder an einigen Texten, bei einigen Kapiteln benutzt oder zur Rate gezogen. Und das konnte ich auch. Aber ich konnte mich nicht auf die Ahrefelder-Übersetzung verlassen. Ich musste immer wieder zurück zum Griechischen kontrollieren, steht es dann wirklich so? Und wenn wir jetzt merken, auch die Elberfelder-Übersetzung ist korrekturbedürftig, dann alle anderen sind noch freier als die Elberfelder-Übersetzung, sodass es bleibt uns übrig, neu anzufangen. Und da sich eine ganze Anzahl dafür interessierten, haben wir angefangen, das zu veröffentlichen. Auch Nicht-Experten müssen manchmal an die Arbeit und sich hinein versetzen in die Aufgabe und versuchen etwas zu liefern. Gott sei Dank gibt es eine Anzahl von Fähigen, die zusammen mit mir arbeiten, und so sind wir jetzt dabei, das Neue Testament fertig zu bringen, zu gestalten, sodass es in absehbarer Zeit rauskommen kann. Aber wenn ich auf diese Dinge aufmerksam mache, dann können Sie vielleicht verstehen, warum man an diese Arbeit gegangen ist. Manchmal ist es sehr schwer, an einem Büchertisch zum Beispiel jemanden, der fragt, ah, warum noch eine Übersetzung? Es ist schwer zu sagen, warum. Ich kann nur sagen, weil wir noch nicht genauer übersetzen wollten. Aber das genügt vielen nicht. Ich kann gar nicht verstehen, warum noch eine Übersetzung. Aber wenn wir jetzt das Wort Gottes so studieren und immer wieder an solche Texte stoßen, ja, dann geht uns auf, was uns fehlt. Aber auch diese Übersetzung ist korrekturbedürftig. Und wir werden sie auch überholen oder überarbeiten. Ja? Diese wird noch revidiert werden. Und das wird auch weiterhin so gehen. Aber gerade dafür plädiere ich, dass wir nicht bei einer Übersetzung bleiben, sondern dass wir immer wieder verbessern. Ja? Bis Jesus kommt, wird das nötig sein, dass wir immer wieder verbessern. Also wollen wir dabei bleiben. Ich möchte Menschen in den Gemeinden dafür interessieren. Jeder von uns kann sich damit befassen. Jeder von uns sollte daran interessiert sein, einen genauen Bibeltext vor sich zu haben. Und das Wort Gottes verlangt das. Wenn das Wort Gottes eingegeben ist, wie Paulus sagt, erst in 2. Timotheus 3, alle Schrift ist Gott gehaucht und ist nützlich und so weiter, dann bin ich es schuldig zu wissen, was ist denn dieser Text? Also zurück zu Römer 8, in Vers 2, genau übersetzen. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus. Das sind Genitive, des. Und ich weiß, das klingt im Deutschen etwas sonderbar. Aber was wir nicht vergessen dürfen, Dokumente müssen genau übersetzt werden. Je wichtiger das Material, je genauer muss es übersetzt werden. Wir können es uns nicht leisten, bei einem wichtigen Dokument lose Reader's Digest gemäß zu übersetzen, wie man Geschichten übersetzt, zu unterhalten. Das kann man. Da ist die volkstümliche Übersetzung am Platz. Das reicht. Aber nicht bei Dokumenten. Bei wichtigen Dokumenten. Da müssen wir auf Kosten der Eleganz müssen wir manchmal etwas grober übersetzen. Aber, was ich auch gemerkt habe, im Laufe der Jahre, der größere Teil der Bibeltexte kann ohne weiteres auch in gutes Deutsch, in fließendes Deutsch übersetzt werden. Und es verliert überhaupt nichts von der Bibeltreue. Aber es gibt Texte immer wieder, wo man dann darauf verzichten muss, auf Eleganz. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus befreite mich von dem Gesetz der Sünde. Die Sünde ist ein Gesetz, etwas Konstantes, das sich durchsetzen will. Und des Todes. Der Tod ist ein Gesetz. Jeder von uns muss sterben. So heißt das Gesetz. Denn was das Gesetz nicht konnte, wenn das Gesetz das Wort alleine hier steht, mit einem mit einem Artikel, dann ist wahrscheinlich an das Gesetz Moses zu denken. Also in Vers 3 haben wir wieder ein anderes Gesetz. Wir haben jetzt also schon drei Gesetze gehabt, das Gesetz des Geistes, das Gesetz der Sünde und das Gesetz des Todes. Und jetzt haben wir ein viertes, das Gesetz Moses. Denn was das Gesetz im Alten Testament nicht konnte, das gibt Paulus zu. Was war das? Worin es schwach war, wie war denn das alttestamentliche Gesetz schwach? Was konnte es nicht? Durch das Fleisch, durch den Menschen. Fleisch ist der lebende Mensch in seiner Diesseitigkeit. Doppelpunkt, der sagt es nicht zu Ende, er beginnt schon einen neuen. Aber wir dürfen den anderen nicht vergessen, nur weil er unvollständig ist. Was das Gesetz nicht konnte, wurde es schwach war durch das Fleisch. Gott schickte seinen eigenen Sohn in der Ähnlichkeit des Fleisches der Sünde, und für Sünde schickte er ihn und verurteilte die Sünde im Fleisch, in einem lebendigen Körper am Kreuz. Das heißt, die Sünde wurde, als Jesus lebte, am Kreuz, dort wurde die Sünde verurteilt. Dort litt Jesus an unserer Stelle. Es gibt einige, die behaupten, dass die Versöhnung stattfand, als Jesus anschließend ins Totenreich ging. Am Kreuz geschieht unsere Versöhnung. Durch das Kreuz geschieht Rettung. Dort hat Jesus stellvertretend unsere Schuld auf sich genommen. Wozu? Das Gesetz konnte etwas nicht. Wozu stirbt Jesus? Um das zu vollbringen, was das Gesetz nicht konnte. Und was ist das? Vers 4. Damit das Gerechte des Gesetzes, das, was das Gesetz eigentlich forderte, damit die Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde. Aha. Wir sollen doch gesetzlich sein. Was geben wir zu? Paulus will, dass wir gesetzlich, Gesetz entsprechend sind, damit in uns das Gerechte des Gesetzes oder die gerechte Forderung des Gesetzes oder die Forderung des Gesetzes zusammengefasst in uns erfüllt würde, wie? Die wir nicht nach dem Fleisch leben, nach dem, was das Fleisch will, was wir nach unserer Äußerlichkeit, nach unserer Diesseitigkeit, was uns so Freude macht, unsere Launen, unsere Wünsche. Das deckt eine ganze Menge ab, das in unseren Gottesdiensten heute stattfindet. Es ist Fleisch. Tamtam, es ist für das Auge, für das Ohr, für das Betasten, Begrüßen, Umarmen, alles geht. Es ist für den äußeren Menschen, damit er sich wohlfühlt. Wenn wir nach dem leben, wenn wir irrgehen, der Heilige Geist ist nüchtern. Ich sagte gestern Köpfchen. Ja, hier. Warum hier? Weil hier. Die Ohren sind am Kopf. Und was durch das Ohr geht, kommt in den Kopf hinein. Um bedacht zu werden, ganz nüchtern, um in aller Ruhe stille zu werden und zu lernen, was sagt Gott. Und dort hier im gedachten Wort Gottes ist der Heilige Geist. Nicht hier, nicht im Gespür, nicht in dem Empfinden, sondern hier im Wort, im Kopf, im Geist. Ja. Aber wenn das der Fall ist, dann lebt sich das aus, dann drückt sich das aus, die wir nicht leben nach dem Fleisch, nach unseren diesseitigen Wünschen und so weiter, sondern wir werden grundsätzlich ausgerichtet nach dem Willen Gottes. Die wir leben nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist, der aber im Wort lebt. Nach dem Geist. Denn die, die nach dem Fleisch sind, richten die Gedanken auf das, das Fleisch ist. Aber die, die nach dem Geist sind, richten die Gedanken auf das, das des Geistes ist. Und was ist des Geistes? Das Wort Gottes, der Wille Gottes, die Wege Gottes, die Gedanken. Muss bedacht werden, denken. Das heißt, wieder kurz gefasst, das Gesetz Moses ist immer noch bis heute die Forderung Gottes an den Menschen. Es gibt aber zweierlei Arten oder Formen des Gesetzes. Wir haben die zentrale Forderung, das, was Gott eigentlich, worauf er zielte. Und dann haben wir das detaillierte Gesetz. Und das kann sich ändern, je nachdem, ob die Israel in der Wüste ist, ob es im Land Kanaan ist oder sonst wo. Die Situationen ändern sich. Es gibt die Zeit der Stiftshütte, dann kommt die Zeit des Tempels und die Verordnungen können variieren. Das sind Adaptionen, wodurch der Wille Gottes, der zentrale Wille Gottes, jeweils im Leben Israels zum Ausdruck kommt. Aber was das Gesetz eigentlich wollte, das Gerechte des Gesetzes, die Forderung des Gesetzes, diese Forderung wird im Evangelium durch den Heiligen Geist erfüllt. Und was ist diese Forderung? Die Liebe. Die 10 Gebote sind zusammenzufassen im 1. Gebot. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen. Keine anderen Götter neben dir haben. Nur eine Liebe. Das ist das ganze Gesetz zusammengefasst, sagt Paulus. In dieser Liebe. Und diese Liebe mit aller ihrer Gerechtigkeit, die mit sich bringt, das ist das, was das Gesetz eigentlich wollte. Und das wird erfüllt im Evangelium. Deshalb ist für Paulus die Gerechtigkeit oder das Gesetz Moses und das Evangelium im Grunde von Gott her gesehen eine Einheit. Es ist derselbe Gott, der beides spricht. Aber es ist ein Unterschied, wie wir regiert werden, mit welcher Methode wir regiert werden. Und im Evangelium werden wir eher personorientiert regiert als im Gesetz. Dort werden wir sachorientiert. Paulus spricht in 2. Korinther 3 von einem Schreiben, von einem objektiven Schreiben. Da lesen wir so und so. Und das ist eingraviert gewesen in Stein, ja? Eine Forderung an uns gestellt. Während jetzt wir anders orientiert leben. Der Geist ist in uns und er erinnert uns an das Wort Gottes. Wir haben das Wort Gottes vor uns, ja. Und der Geist im Wort ist auch in uns. Und so sehen wir im Wort das Bild von Jesus Christus und seiner Gerechtigkeit. Und der Heilige Geist in uns verwirklicht das in unserem Leben. Wir kommen zurück zu 6,14 in 2. Korinther 6. Was haben Gerechtigkeit im Evangelium und Gesetzwidrigkeit gemeinsam? Nichts gemeinsam. Die zwei sind nicht, die zwei Ausdrücke Gerechtigkeit im Evangelium und Gesetz sind nicht Widersprüche, sie ergänzen einander, um dieses zum Ausdruck zu bringen. Weitere Frage, die zweite: Welche Gemeinschaft kennt Licht Richtung Finsternis? Die Formulierung im Grundtext ist interessant. Wir haben hier eine Bewegung. Hier ist Finsternis, hier ist Licht. Und der nicht nach dem Evangelium lebt, bei dem die Liebe zu Jesus erkaltet, der sich vom Wort Gottes beginnt abzuwenden, der geht in eine Richtung von Licht zu Finsternis. Und das tun einige Korinther. Die sind liberal geworden in ihrer Ethik. Im ersten Brief kämpft Paulus mit diesen Gedanken. Und dieser Brief hat für einige Unruhe gesorgt. Wohltuende Unruhe gibt er zu, gleich. Wohl in Kapitel 10. Aber er hat sie zum Aufwühlen gebracht. Er hat ihr Gewissen angesprochen. Aber sie haben begonnen, vom Licht Richtung Finsternis zu gehen. Und er stellt die Frage, welche Gemeinschaft kennt dieses Licht, wenn es in Richtung Finsternis geht? Ist da etwas Gemeinsames zu suchen dort? Was sucht ihr dort bei den finsteren Dingen? Da ist nichts. Wo es Richtung Finsternis, da gibt es kein Licht. Da hört das Licht auf, Licht zu sein. Licht und Finsternis sind zwei absolut entgegengesetzte Elemente. Da ist keinerlei Gemeinsames, keine Gemeinschaft zwischen diesen beiden. Was wollt ihr dort suchen? Was wollt ihr dort finden? 15, dritte Frage. Welchen Widerhall, welches Echo kennt Christus? Und hier ist wieder eine Bewegung, wenn man Richtung Belial, verschleiertem Dämonismus. Belial, ein alttestamentlicher Ausdruck, aber hinter dem Götzendienst von Baal und so weiter, war ja Dämonenkraft. So macht es Paulus im ersten Brief an die Korinther deutlich, was die Kräfte, die beim Götzendienst auftreten, sind dämonische Kräfte, sagt Paulus. Das ist nicht nur eine Bildanbetung, sondern da entwickeln sich wahre Kräfte und diese sind nicht Gottes Kräfte, die sind okkulte Kräfte, satanische, dämonische Kräfte. Welches Echo kennt Jesus Christus bei einem Menschen, der Richtung dämonische Kräfte, verschleierte Kräfte geht? Es gilt also bei diesem Begriff Belial sich zu fragen, in welche Richtung gehe ich? Bin ich blind für die Kräfte, die dort am Werk sind? Zwar verschleiert und deshalb schwer zu sehen. Es sieht sich sehr schön aus. Aber welche Kräfte werden mir dort begegnen? Welches Echo werde ich dort finden? Christus hat gesprochen. Hat er dort ein Echo? Ist das Wort des Christus dort zu hören? Nein, nichts. Er macht es Ihnen einmal deutlich, wie Sie sich verhalten. Oder, weitere Frage, welches Teil hat ein Gläubiger mit Ungläubigen? Hat der Ungläubige den Heiligen Geist? Er ist das Teil eines Gläubigen. Ist das Wort Gottes zu Hause bei Ungläubigen? Es ist das Teil eines Gläubigen. Ist der Ungläubige in der Gemeinde? Sie ist das Teil des Gläubigen. Wo ist noch eine Gemeinsamkeit zwischen den beiden, was die Heilswelt betrifft? Die Diesseitigkeit, die haben wir gemeinsam. Das stimmt. Aber das Heil, in dem wir stehen, und darum geht es hier, um die Gemeinschaft mit Christus. In dieser Welt, in dieser Welt des Christus, in dieser Heilswelt, ist nichts gemeinsamer zwischen diesen beiden. Deshalb tun sie sich so schwer, wenn sie zusammengespannt werden. Begegnen tun wir sie. Wir begegnen den Ungläubigen schon. Aber das sind lose Begegnungen in der Welt. Wir kaufen ein zusammen, wir können auch zusammen arbeiten und so weiter. Aber es sind keine Bündnisse, keine gezwungenen, gebundene Gemeinschaft, auf die ich mich freiwillig eingelassen habe. Da ist keine Gemeinsamkeit. Wie stimmt ein Tempel Gottes, eigentlich ein Tempelheiligtum oder Heiligtum, das griechische Wort ist Naos, wir haben zwei Wörter im Griechischen für Tempel. Das eine übersetzen wir in den Evangelien mit Tempelstätte. Das ist Hieron, das Heilige. Hieron war das ganze Tempelareal, das eigentliche Gebäude mit den Nebenräumen und Geländer und so weiter. Naos ist das zentrale Heiligtum im israelitischen Tempel, das Heiligtum selbst mit zwei Räumen, das Heilige und das Allerheiligste. Und der Vorhang dazwischen. Oder es gibt auch andere Heiligtümer, heidnische Heiligtümer. Unser Herz unser Körper wird Heiligtum des Heiligen Geistes genannt. Das Wort steht hier, Naos, einfach grundsätzlich ein Heiligtum oder ein Tempelheiligtum. Wie stimmt ein Tempel, in diesem Sinne Tempelheiligtum Gottes, wo er wohnt, ein Tempel ist eine Wohnung Gottes, ein Haus Gottes. Wie stimmt ein solches Heiligtum Gottes mit Götzen überein? Was sind Götzen? Götzen sind alles das, worauf ich mich verlasse, wo ich mich auf Gott verlassen sollte. Götzen noch einmal. Götzen sind alles das, worauf ich mich verlasse, wo ich mich aber auf Gott verlassen sollte. Wenn Gott sagt durch Salomo, verlass dich nicht auf deinen Verstand, ich das aber doch tue, dann ist das eine Situation, wo ich mich auf Gott verlassen sollte und nicht auf den Verstand. Und dann wird mein Verstand zu einem Gott. Es gilt also immer wieder zu fragen, wer hat hier das letzte Wort? Worauf verlasse ich mich eigentlich? Und wenn man sich einmal diese Frage immer wieder stellt, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass doch vieles im Leben plötzlich Götze werden kann. Es kann das Auto sein, es kann die Frau, der Mann sein, es kann die Wohnung sein, das kann die eigene Fähigkeit sein, das Gelernte, das kann ein Mensch sein und so weiter. Wo ich mich auf den Herrn verlassen sollte, ich mich aber, dieser Verlass hat sich verlagert auf etwas anderes, auch momentan, da habe ich plötzlich einen Götzen oder einen falschen Gott neben mir. Und Paulus fragt, was haben die zwei miteinander zu tun? Wie stimmt das überein? Dort, wo Gott wohnt, aber ich verlasse mich nicht mehr auf Gott, sondern auf etwas anderes. Was haben diese zwei Gottheiten miteinander gemeinsam? Sie stimmen nicht miteinander. Sie haben zwei verschiedene Richtungen, zwei verschiedene Kräfte. In den Versen 16 Mitte bis Vers 18 haben wir eine zweite Begründung. Die erste Begründung geschah in Form von diesen Fragen, die wir eben besprochen haben. Jetzt haben wir eine zweite Art von Begründung, und zwar mit Zitaten aus dem Alten Testament. Wieder eingeführt mit dem Wörtchen denn. Diese Fragen und die Aussage am Anfang von Vers 14 werden jetzt weiter begründet mit diesen Zitaten. Denn ihr seid ein Tempel des lebenden Gottes, wie Gott sagte. Ich werde in ihnen wohnen und unter ihnen wandern, sich bewegen, dort sein Tun ausführen, wandeln, das heißt seine Tätigkeit ausführen. Und ich werde ihr Gott sein. Was heißt das, ein Gott zu sein? Die Frage habe ich mir gestellt und ich meine, eine Antwort gefunden zu haben. Sie trat auf, ganz besonders, als ich nach dem Wesen des Gefülltseins mit dem Heiligen Geist forschte. Was heißt es, voll zu sein mit dem Heiligen Geist? Was heißt es, voll von Gott zu sein? Was ist ein Gott? Wenn der Geist Gott ist, was ist das? In der Erfahrung der Menschen, sowohl als in der Bibel, kommen wir zu einer zweifachen Antwort. Ein Gott ist ein höheres Wesen. Das geben alle Menschen zu, nehme ich an. Wenn man nicht von geradezu von Gott sprechen will, kann man von einem höheren Wesen sprechen. Was heißt ein höheres Wesen? Höher als wir. Über uns gestellt. Dem man eigentlich verpflichtet wäre. Denn es ist höher als wir. Ein höheres Wesen. Ein Herr. Ganz einfach. Und so nennt sich Gott auch im Alten Testament. Adonai. Adonai ist dann das hebräische Wort für Herr. Er ist der Herr. Und wenn Jesus Christus Herr genannt wird, dann im alttestamentlichen Zeichen. Er ist der Gott, der Herr, Gott des Alten Testaments. Da wird die Gottheit Jesu Christi zum Ausdruck gebracht. Er ist unser Herr und Gott. Deshalb sagt auch Thomas, mein Herr und mein Gott. Mein Gott als Herr, mein Herr als Gott. Einen Gott zu haben, heißt einen Herrn zu haben, ein höheres Wesen anzuerkennen. Aber wenn jetzt ein einfacher Heide, der eine kleine Landwirtschaft hat, einen Gott hat, wie denkt er über seinen Gott? Genügt das, dass er ein höheres Wesen ist? Wozu hat er einen Gott? Wir dürfen mal das überlegen und eine Antwort geben. Die Antwort ist sehr einfach. Was macht ein Heide, wenn er behauptet, einen Gott zu haben? Genau. Dass er ihm hilft. Da haben wir ein zweites H, wenn wir es einfach machen wollen. Ja. Ein Gott ist ein Herr, aber nicht nur das. Er ist ein Helfer. Das heißt, wir haben eine zweifache Beziehung zwischen einem höheren Wesen und einem niedrigeren Wesen. Im einen Zeichen, im Zeichen, dass er ein höheres Wesen ist, bin ich ihm unterstellt. Bin ich für ihn da, schulde ich ihm etwas. Er ist höher als ich. Im anderen Zeichen des Helfens stellt er sich mir zur Verfügung. Und das so denkt jeder Mensch. Jeder Mensch, der reinen Gott hat, der denkt, das sei jemand, an den er sich mal wenden könnte, wenn es mal schief geht. Ja? Einfach, auch wenn es nur dann ist, aber er erwartet doch Hilfe von ihm. Und wenn mal nichts geholfen wird oder es wurde nicht geholfen, dann fragt man, ja, wo war er denn? Nicht wahr? Wo war Gott? In Dachau. In Dachau. Da war er. Und wenn er von jemandem, einem Juden in Dachau angerufen wurde, wird Gott sich wahrscheinlich sofort gemeldet haben. Denn er war nur zu bereit, wie Paulus das hier sagt, in 2. Korinther Kapitel 6, in den Anfangsversen. Er eilt zur Hilfe dort, wo man ihn anruft. In Wahrheit anruft. Und es kann gut sein, dass manch ein Jude irgendwo einmal von Jesus gehört hat und in dieser Zeit in Dachau ihn angerufen hat. Gestorben? Ja. Wir alle müssen sterben. Der eine so, der andere so. Aber dann geht es in die Herrlichkeit mit ihm. Also, ein Gott ist ein Helfer, ein Herr und ein Helfer. Und wenn ich voll des Geistes Gottes oder des Gottesgeistes bin, dann bin ich voll seiner Herrschaft. Wie auch der Alkoholiker, wenn er besoffen ist, betrunken ist, beherrscht wird vom Alkohol. Es gibt ein nettes Gedichtchen, vier Zeilen, das man an der Wand eines Gasthauses sehen kann, in Zermatt. Wenn Sie mal nach Zermatt kommen, da ist ein Gasthaus, bei dem man an der Wand dieses, ich habe es jetzt nicht so im Kopf, wenn der Wein zu Kopf, der Geist des Menschen, zuerst regiert also der Geist des Menschen einen. Es ist eine kleine Warnung an den, der zu viel Wein trinkt, ja, in diesem Gasthaus. Ich finde es noch nett, dass der Gastwirt das aus Erinnerung da hat schreiben lassen. Aber wenn der Geist zu Kopf steigt, regiert der andere Geist, nicht der Geist des Menschen ihn. Das ist also in Gedichtform dort ausgesprochen. Ja. Ich habe es irgendwo aufgehoben, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Aber der Alkohol bestimmt dann, er ist Herr. des ganzen Verhaltens. Das sieht man. Er beherrscht sich nicht mehr, so wie er das tun würde, wenn er frei von diesem Alkohol wäre. Oder es steht geschrieben in der Apostelgeschichte, die Pharisäer oder die Leitenden, die Schriftgelehrten und der Hohe Rat waren voll Zorn. Natürlich, da werden sie bestimmt von diesem Zorn. Dieser Zorn wird jetzt ihr Herr in ihrem Verhalten. Man spricht anders, man schaut anders, man handelt anders. Wenn man voll des Geistes ist, ist man beherrscht vom Geist. Das ist, was das heißt. Voll zu sein heißt, beherrscht zu sein. Andererseits ist man auch voll der Hilfe Gottes. Das ist, was Paulus sagen will. Wer voll des Geistes ist, der hat Gottes Hilfe sofort. Das will Gott, dass seine Hilfe nicht fern ist. Wir kommen zurück. Ich werde ihr Gott sein. Das ist die Verheißung im Alten Testament, die sich im Evangelium im Bereich Christi des Heils erfüllt. Und sie werden ein Volk für mich sein. Oder sie werden mir ein Volk sein. Ein Volk, das ihm zugewandt ist. Sein Volk, aber mehr als das. Ihm ein Volk sein. Er möchte ein Volk haben. Er möchte in einem Volk sich offenbaren, dort wirken. Darum, es kommt die Begründung. Entschuldigung, der Zweck, die Absicht. Darum kommt aus ihrer Mitte heraus. Aus der Mitte der anderen, die nicht einen Gott haben. Die nicht auf diesem Wege sind. Die sich nicht zu Gott gewandt haben. Kommt aus ihrer Mitte heraus und sondert euch ab. Er ruft nach Heiligung. Sagt der Herr. Und rührt nicht Unreines an. Nicht einmal das. Berührungsängste? Jawohl, und wie? Keine Berührung, kein Nichts, nichts damit zu tun haben. Vorsicht. Vorsicht, wo ich hingehe, welche Versammlungen ich besuche, was ich höre. Ich höre noch die Worte eines Lehrers, von dem ich sehr viel gewonnen habe. Es ist beim Herrn. Aber es ging um Schulen. Es ging um die Frage, von wem lerne ich? Und er wollte einmal aufmerksam machen auf ein Wort in den Sprüchen, glaube ich, steht es. Höre auf zu hören die Worte dessen, der von Gott wegführt. Aha. Es gibt solche, die sagen, wir sollten uns nicht aus der Welt zurückziehen, wenn wir unsere Kinder gesondert unterrichten. Wir sind in die Welt hineingestellt. Thomas Jettel leidet unter dieser Kritik. Aber was sagt die Schrift? Wir sollen nicht hören auf die, die uns von Gott wegbringen. Wenn sie uns zu Gott bringen oder das bringen, was Wahrheit ist, gut. Aber wenn sie Gottwidriges lehren, darf ich nicht auf sie hören. Ich darf mich nicht ihrem Wort aussetzen, exponieren. Rühret kein Unreines an, sondern wir sollen von Gottes Wort bestimmt und erfüllt sein. Kommt aus ihrer Mitte heraus, rühret kein Unreines an, Vers 18. Und, jetzt wieder eine Verheißung, ich werde euch ein Vater sein. Viele junge Menschen heute, Kinder, wissen heute nicht mehr, was ein Vater ist. Aber es ist nicht unmöglich zu wissen, was ein Vater ist. Wenn man Gottes Wort liest und immer wieder liest und getränkt wird von diesem Wort, dann bekommt man ein besseres Vaterbild als der beste Vater in einer Familie. Da bekommt man wieder ein Vaterbild. Und das kann einen neu prägen. Und das ist die Gesundung für einen Vaterlosen. deren nur mit einer Mutter aufgewachsen ist oder einfach wild aufgewachsen ist. Gottes Wort zeigt uns, was ein Vater ist. Und Gott will uns ein Vater sein. Ein Leben erhaltender, das ist ein Vater. Ein Freund, ein Fürsorger, ein Schutz. Wie vieles ist nicht geborgen in diesem einen Wort. Ich werde euch ein Vater sein. Aber das ist Verheißung. Das gab es im Alten Testament noch nicht so. Gut, Gott wollte Vater Israels sein. Er war auch Vater Israels. Israel war sein Sohn, den er aus Ägypten führte. Aber diese neue Beziehung, die auch Hesekiel prophezeit, Hesekiel 36, ich werde meinen Geist in euer Inneres tun. Diese Neugeburt, die uns zu Gottes Kindern macht, das kannte man im Alten Testament nicht. Das kommt aber mit Jesus Christus. Und diese Verheißung hat sich mit Christus erfüllt. Und jetzt ist Gott ganz anders Vater von uns, weil er uns gezeugt hat. Und er führt uns jetzt wie ein Vater. Und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein. In dieser neuen Beziehung durch die Wiedergeburt des Heiligen Geistes. Sagt der Herr. Herr hier wieder. Gott als Herr, als Herrscher. Und jetzt kommt ein Wort, das gern mit Allmächtiger übersetzt wird. Ich meine, das trifft es nicht genau. Das griechische Wort heißt nicht Allmächtiger, sondern als solches heißt es Pantokrator. Panto, alles. Krator, Herrscher oder Machthabender. Machthabender über alles. Wir haben das griechische Wort Pan noch in einigen deutschen Wörtern, glaube ich. Ich kann jetzt kein Wort nennen. Es bedeutet einfach alles, ja, in verschiedener Beziehung. Es gibt eine Organisation, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, Pan African Society, also All-Afrika. Wie? Pan-Omen. Weiß ich jetzt nicht. Ja. Da haben wir schon das T, was eigentlich nicht dazu gehört. Aber Machthaber wäre das bessere Wort, glaube ich. Machthaber über alles eigentlich. Wir haben denselben Begriff in der Offenbarung mehrere Male. Der die letzte Regierung hat, der über alles herrscht, der über alles bestimmt. Interessant ist, dass dieses Wort hier gebraucht wird. Das heißt, wo von der Heiligung die Rede ist, da ist von der Regierung Gottes die Rede. Von der Herrschaft Gottes, vom Herrsein Gottes. Er bestimmt, was wir zu tun haben, wie wir zu denken haben, wie wir zu leben haben. Er ist der Machthaber über alles. Und übrigens auch in Verbindung mit seinem Vatersein und unserem Sohnsein oder Tochtersein, um diese neue Beziehung des Lebens, diese Familienbeziehung, auch da ist Gott Machthaber über alles. Das erinnert mich an Johannes 17. Diese Aussage Jesu hat mich seit einigen Monaten beschäftigt und ich habe auch mehrere Mal darüber gesprochen. Johannes 17, Vers, wir haben jetzt zum Schluss kommen. Aber Johannes 17, noch wenn ich da, Vers 2. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast, das heißt Autorität, über alles Fleisch. Warum gegeben? Weil ja Jesus Menschengestalt angenommen hat und somit zu einem Untertan Gottes wurde. Als Sohn war er Mensch geworden. Als Menschensohn war er Mensch. Aber in diesem Zustand bekam er dennoch die Autorität über alles Fleisch. Der Jesus von Nazareth, der in Menschengestalt einherging in Israel, er war der Herr aller Menschen. Er hatte Autorität über alles Fleisch. Wozu hatte er diese Autorität? Damit er ewiges Leben gebe allen. Allen, die du ihm gegeben hast. Aber wo immer er ewiges Leben gibt, da ist es, weil er Herr ist. Mit anderen Worten, Jesus kann mir nicht ewiges Leben geben. Er hat kein Recht dazu, wenn er nicht das Recht dazu hat. Ich muss erst ihm gehören, bevor er mir ewiges Leben geben kann. Eine interessante Aussage, die Jesus hier macht. Das heißt, die Herrschaft Jesu Christi geht der Rettung Jesu Christi voran. Und die Folge, eine ganz einfache. Du kannst nicht Christ sein, wenn Christus nicht dein Herr ist. Das geht zusammen. Denn Christus ist Herr, um zu retten. Er besitzt uns und kann mit uns machen, was er will. Er kann mich sterben lassen, er kann mich leben lassen, weil er mein Herr ist. Und Kraft dessen gibt er mir aber, wenn ich zu Gott komme in Buße, gibt der Sohn mir ewiges Leben. In diesem Sinne, in diesem Zusammenhang ist er Machthaber über alles. Das ist der Rahmen der Heiligung. Diesen Rahmen wollen wir nicht vergessen. An den erinnert Paulus die Korinther, wenn er sie aufruft, motiviert und sie aufruft zur Treue gegenüber ihrem Herrn und über ihn als ihren Vater. So, das bringt unser sogenanntes Seminar zu Ende. Wir wollen noch zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir zu einer Autorität kommen dürfen, die Macht hat über alles, auch über die Natur, über alle Menschen um uns her. Wir sind geborgen in dir. Du bist unser Vater, unser Hirte, unser Haupt. Und alle unsere Umstände sind von dir gelenkt. Und das macht uns ruhig in dir. Ich danke dir, Herr, dass wir dir auch uns anvertrauen dürfen, wenn es uns nicht gut geht. Auch dann bist du immer noch da. Und du führst uns recht. Alle deine Wege sind richtig. Und du wirst uns auch durch die Nacht hindurchbringen. Und uns den Morgen erleben lassen und deines Tages den ewigen Morgen. Herr, du kennst einen jeden von uns hier und du kennst die Nöte eines jeden. Und ich bitte dich, Herr, begleite du einen jeden. Lege deine Hand auf ihn zum Guten. Lass dein Vertrauen zu dir zunehmen und wachsen. Und die Liebe zu dir und zueinander, zu anderen auch zunehmen. Gehe du mit uns in diesem Sinne. Wir danken dir, Herr, dass wir uns nicht zum letzten Mal gesehen haben, sondern dass wir eines Tages bei dir sind, alle Zeit. Wir freuen uns über diese Hoffnung. Amen.